Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nighthawks. Schon vor der Pandemie war das wohl das bekannteste Bild von Edward Hopper. Aber heute sind diese gemalten New Yorker Nachtschwärmer das perfekte Symbolbild unserer Zeit. Drei Personen in sich gekehrt und verloren in einer leeren Bar. Das Hopper-Gemälde wurde im Netz x-mal geteilt und in zahllosen Memes auch verändert, unter anderem als Bar ganz ohne Menschen. So ist das ja nun mal zurzeit fast überall auf der Welt. Die neue Einsamkeit, so heißt auch ein neues Buch. Geschrieben hat es die CDU-Politikerin Diana Kinnert zusammen mit dem Journalisten Marc Bielefeld. Hallo Frau Kinnert.
Hallo.
Die Nighthawks von Hopper kommen natürlich auch in Ihrem Buch vor. Sie beginnen Ihre Analyse aber mit der Beschreibung eines eigentlich ja ziemlich geselligen Abends aus Vor-Pandemie-Zeiten. Ein Essen mit Freundinnen in einem rappelvollen, angesagten Restaurant in Berlin-Mitte. Aber auch da, sagen Sie, sitzt die neue Einsamkeit quasi schon mit am großen Tisch. Warum? Das klingt ja erstmal paradox, oder?
Das klingt paradox und deswegen heißt das Buch auch die neue Einsamkeit. Ich glaube, wir hatten sehr lange ein Verständnis von Einsamkeit, das sehr klassisch war. Man hat immer an Senioren und Senioren gedacht, die isoliert im ländlichen Raum sind, vielleicht verwitwet, ohne digitale Kommunikation. Und Studien sagen aber, dass vor allem junge Menschen, vor allem digitale Pioniere, vor allem Städter einsam sind. Und das war für mich paradox, weil das ja gerade die Menschen sind, die in einer Bar, in Restaurants, in kulturellen Überangeboten sehr erreichbar und vernetzt sind. Und für mich war die große Frage am Anfang dieses Buches, wie kann es sein, dass wir voller Menschen umgeben sind, aber uns trotzdem in sozialer Intimität, im Vertrauen vernachlässigt fühlen?
Vielleicht bleiben wir noch mal kurz am Restaurant. Tisch, schon beim Essen, schreiben Sie ja, seien Kategorien populär geworden, die mehr trennen als einen. Und das liegt ja nicht nur an den Handys, die neben den Tellern irgendwie blinken und piepen. Es sind auch unsere immer individualistischer werdenden Essgewohnheiten, oder?
Ich glaube, wir haben ganz grundsätzlich jede Menge Möglichkeiten, uns zu personalisieren auf jeder Ebene. Wenn ich mit meinen Großeltern gesprochen hätte, die hätten gesagt, naja, früher gab es nur zwei Fernsehsender, es war ganz klar, was Sonntagabend geguckt wird und mit meinen Kollegen rede ich am Montag über genau diese Tatortfolge. Und heute können wir uns bei Netflix in Mediatheken über einen ganz personalisierten Strang von Videos auf TikTok ein ganz eigenes Unterhaltungsprogramm zusammenschneiden und dann fehlt es natürlich auch an Ähnlichkeiten, an Gemeinsamkeiten, an gemeinsamer Erfahrung. Und ich glaube, dass ich das in dieser Anfangsszene genauso beschreiben wollte. Jeder kommt aus seinem ganz individuellen Pfad und dann liegt da auch insgesamt auf dem Tisch nicht so viel, worüber wir eigentlich noch sprechen können.
Aber ausgerechnet die nette, freche Pippi Langstrumpf wird bei Ihnen ja so zum Sinnbild der Individualisierung, zum ja fast schon pathologischen Syndrom einer irgendwie kranken Gesellschaft. Nun könnte man diese Vereinzelung, diese Individualisierung, sei es beim Essen oder eben in irgendwelchen Social-Media-Bubbles oder bei Netflix, wie Sie gesagt haben. Man könnte das ja auch einfach als ja so eine Zeitgeist-Marotte sehen. Wann wird denn dieses selbstbestimmte individualistische Leben ja zum ernsten Problem?
Zunächst einmal glaube ich, dass Individualisierung sehr, sehr wichtig und richtig für uns war. Wir haben sämtliche betroffenen Gruppen in der Bevölkerung, die dadurch Freiheit hinzugewonnen haben und Privilegien hinzugewonnen haben. Und wir müssen uns nicht mehr aus Zwang als Frau verheiraten, um ökonomisch sicher zu sein oder uns in zwanghaften Gruppen bewegen. Und das ist erstmal für die ganz eigene Selbstentfaltung, glaube ich, ein hohes Gut. Aber ich glaube, wir müssen gucken, ob das nicht bedenkliche Züge angenommen hat, wenn wir beispielsweise auch in einer Demokratie, in einem Gemeinwesen uns gar nicht mehr zugehörig fühlen. Wenn die Kardashians sich bei einem großen Waldbrand Feuerwehr kaufen können, na, dann interessieren sie sich wahrscheinlich nicht, wie gut die öffentliche Feuerwehr ausgestattet ist. Und ich glaube, da ist irgendwas dran, wenn wir auch in verschiedenen Regionen in Deutschland sehen, die infrastrukturell irgendwie fast ausgetrocknet sind. Der Marktplatz ist nicht mehr da, die Kneipe lohnt sich nicht, die Post ist weggezogen, der Bus kommt nicht. Dann muss man sich ja fragen, ob all diese Menschen, die nebeneinander wohnen, eigentlich noch das Gefühl haben, dass sie in einem Gemeinwesen zueinander zugehörig sind, dass sie solidarisch miteinander sein wollen, dass sie verantwortlich miteinander sein wollen. Und ich glaube, wir haben sehr viele Pfade erklommen, indem wir uns einfach rausziehen können. Und das ist für die Demokratie am Ende des Tages gefährlich. Aber es gibt eben auch diese sehr persönliche medizinische Seite. Und es gibt Millionen Menschen, die sagen, sie leiden auf Basis dieser Zersplitterung auch unter einer Art der Einsamkeit. Und die macht einfach erwiesenermaßen sehr, sehr krank.
Ja, Sie schreiben ja auch, ich zitiere Sie noch mal kurz, ein Homo singularis muss den Zustand verschärfter Vereinzelung irgendwann irgendwie kompensieren durch Krankheit, durch Sucht, durch Macht. Gibt es denn tatsächlich belastbare empirische Daten zu diesen dramatischen Folgen der Vereinzelung, der Vereinsamung?
Es gibt auf jeden Fall Deutungen. Und ich habe zum Beispiel mit Sprachwissenschaftlern gesprochen, die mir erzählt haben, dass unsere Hunde vor 20 Jahren noch Rex und Bello hießen und heute Anja und Paul. Da kann man sich ja schon die Frage stellen, ob man vielleicht auch mit Haustieren menschliche Verbindungen irgendwie kompensiert. Ich kenne sehr viele Beispiele aus dem Ausland, vor allem in Asien, in Japan, in Südkorea, wo man sich ja Escortdamen auch als Freundin hinzubucht, wenn man Weihnachten feiert oder Ostern feiert. Und dann wird es ein bisschen gefährlich. Und man sieht natürlich auch gerade in der Pornoindustrie, in der Sexindustrie, habe ich viele Sexarbeiterinnen interviewt, die mir gesagt haben, die Praktiken werden immer perverser, aber man guckt sich nicht mehr in die Augen. Und da muss man gucken, ob der Wunsch nach Intimität sich eventuell auch auf eine ungesunde Art und Weise abspaltet.
Okay, die Diagnose haben wir also. Die große Frage ist ja jetzt, und die steht ja auch schon im Untertitel von Ihrem Buch, wie wir die neue Einsamkeit als Gesellschaft überwinden können. Für die Bekämpfung der, ich sag mal, klassischen Einsamkeit, zum Beispiel alter Menschen, Sie haben es auch schon erwähnt, gibt es ja schon eine ganze Reihe von Projekten, Mehrgenerationenhäuser und sowas. Aber was könnte denn gegen diese neue Einsamkeit politisch unternommen werden?
Ich glaube, es braucht Lösungsmaßnahmen auf allen Ebenen. Ich habe mich ja vor allen Dingen mit Städtern und mit einer jungen Generation befasst. Und da kommt oftmals heraus, gerade bei den ganz Jungen, und die Zahlen steigen, vor allem bei den unter 20-Jährigen, gerade in der Pandemie nochmal enorm, die haben das Gefühl, dass soziale Netzwerke was mit ihnen machen. Sie haben das Gefühl, dass auf Instagram die Farben sind alle pastellig, die Leute haben einen luxuriösen Lifestyle, die sind alle fitter, erfolgreicher, schöner als ich. Und dann merke ich, so wie ich ganz ehrlich und natürlich mit mir selbst bin, mit all meinen Defiziten und Makeln, dass ich scheinbar nicht zumutbar bin. Ich merke, ich genüge da nicht und reiche da nicht. Und deswegen hat diese neue Einsamkeit auch was mit einem Zurückzug in sich selbst zu tun. Das ist ja auch dieser Hintergrund, dieser Hopper-Gemälde, dass man eigentlich das Gefühl hat, in einer Großstadt, da hat man doch die Enge und die Dichte. Aber es gibt sowas wie gläserne Mauern zwischen den Leuten, weil gerade eine Stadt auch als Sinnbild sozialer Verwerfungen was mit Unsicherheit und Orientierungslosigkeit zu tun hat. Am Ende des Tages ist es Überforderung und Unsicherheit, die vor allem eine junge Generation in eine Kontaktscheu zwingt. Und um das zu bekämpfen, bräuchte es eine andere Wirtschaftspolitik, die junge Menschen nicht nur in unbezahlten Praktika und Kettenbefristung hält, sondern wirklich Chancen ermöglicht, dass man eine Wirtschaftsweise hat, die fair ist und auf die sich junge Menschen auch verlassen kann.
Ja, die neue Einsamkeit hat ganz klar auch mit den ökonomischen Verhältnissen in unserem spätkapitalistischen System zu tun. Die Solo-Selbstständigen, die ja jetzt auch in der Corona-Krise ganz besonders hart getroffen sind, sind da nur ein Beispiel. Selbstausbeutung, Ausbeutung von vor allem jungen, prekär Beschäftigten, ein anderes, Sie haben es genannt. Sie, Frau Kinnert, stammen ja wie Friedrich Engels aus Wuppertal und schreiben irgendwie auch in seiner Tradition, es braucht einen neuen Arbeiteraufstand. Aber Sie sind ja nun auch in der CDU. Meinen Sie denn, die Verhältnisse lassen sich mit dieser Partei tatsächlich ändern?
Ich glaube, sie müssen sogar. Ich bin ja damals vor 13 Jahren in die CDU eingetreten, eher in so einer Norbert Blüm, Rita Süß und Heiner Geißler Tradition, also aus einer christlich-sozialen. Und wenn ich damals die CDU-Politik gelesen habe oder die Programmatik gelesen habe, dann hatte die soziale Marktwirtschaft ja immer schon auch was mit einer fairen Arbeitnehmervertretung zu tun. Und ich glaube, jetzt in einem System, wo wir nur noch über Disruption, Innovation, Agilität sprechen, also sehr viele Brüche, sehr viel Unzuverlässigkeit, da muss es für Arbeitnehmer die faire Chance geben, auch gerade um moderne Arbeitnehmerrechte zu verhandeln, wenn es jetzt irgendwie um Screentime geht oder muss ich mitten in der Nacht meine Geschäfts-E-Mails lesen. Und ich befürchte sogar, dass wenn sich bürgerliche Parteien nicht mit dieser Frage auseinandersetzen, dass dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, genau wie bei Klimapolitik, von außen das ganze System zu diskreditieren. Das heißt, ich bin jemand, der es für explizit christdemokratisch auch hält, Vertrauensverhältnisse innerhalb der Unternehmen zu stärken und dort an Mitarbeiterpartizipation, Verantwortungseigentum und solchen neuen Modellen zu appellieren.
In Großbritannien, da gibt es ja schon länger ein spezielles Einsamkeitsministerium. War ein großes Ding, wurde viel darüber berichtet. Und Sie waren ja, glaube ich, auch beteiligt bei der Entwicklung und den Vorbereitungen für dieses Ministerium. Welche Erfolge hat denn das Einsamkeitsministerium bislang erzielt?
Ich war in der Konzeption zu diesem Ministerium beteiligt und es war schon mal wichtig, dass es eine politische Zuständigkeit gibt. Ich versuche seit 5 Jahren in Deutschland für das Thema zu lobbyieren und man schickt mich immer zum Gesundheitsministerium, dann wieder zum Familienministerium, dann irgendwie in die Kommunalpolitik. Und es fühlt sich aber niemand richtig per se zuständig und verantwortlich. Und dass es diese Stelle gibt, die insgesamt auch sämtliche Maßnahmen, die wir ja schon seit Jahrzehnten bei Wohlfahrtsverbänden und Kirchen haben, dass die mal gesammelt werden, dass die mal orchestriert werden, dass die mal evaluiert werden, dass es eine Stelle mit Budget gibt, die vielleicht auch Forschungsaufträge im Bereich mentaler Gesundheit in Auftrag gibt, das ist erstmal eine ganz wichtige Sache. Und dann war der zweite große Fokus in Großbritannien vor allem in der Medizin. Also wir haben sämtliche Seniorinnen und Senioren, teilweise mit depressiven Verstimmungen, die sich beklagen und zum Hausarzt gehen. Und der Hausarzt kannte sich nicht gut genug aus mit mentalen Stressfaktoren wie Einsamkeit und wusste dann auch nicht, wo es herkommt. Und in Großbritannien ist es beispielsweise so, dass bis 2023 jeder britische Hausarzt eine Ausbildung gemacht haben muss oder eine Fortbildung im Bereich Einsamkeit und dann soziale Rezepte ausstellen kann. Also er kann seinen Patienten fragen, könnte es eventuell damit zu tun haben, dass es dir geht, wie es dir geht, weil du nicht sozial eingebunden bist, keinen Aktivitäten nachgehst, nicht mit Leuten sprichst. Und dann wird gemeinsam in der Praxis erarbeitet, welche nachbarschaftlichen Projekte gibt es und wo kannst du vielleicht mithelfen oder mitmachen. Und das ist insgesamt, glaube ich, ein guter Ansatz, weil wir Großbritannien wie Deutschland aus einer Geschichte kommen, die sehr industriell geprägt ist. Und dort den Gesundheitsbegriff mentaler vorzubereiten und ganzheitlicher zu sehen, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt.
Ja, das Stichwort Gesundheit führt uns jetzt auch wieder zur Pandemie zurück. Die Pandemie hat ja viele Probleme, die es vorher schon gab, wirklich offensichtlich gemacht. Ist das auch bei der Einsamkeit so? Also haben Sie den Eindruck, dass das Thema in der Politik jetzt vielleicht ernster genommen wird als vorher?
Ich glaube, immer noch nicht ernst genug, weil man, wenn man das gewusst hätte, hätte man zum Beispiel nie den Begriff der Kontaktbeschränkung gewählt, sondern vielleicht den Begriff der Sterilität. Also ich glaube, dass man sehr vieles in diesem ein Jahr Corona-Politik so angefasst hat, als ob man unterschätzen würde, wie mentale Faktoren von Isolation und Einsamkeit sich auch auf die Gesundheit auswirken. Aber ich denke schon, dass wir jetzt an dem Punkt sind, an dem es eine Enquete-Kommission in Nordrhein-Westfalen gibt, wo es im Saarland Forschungsstudien gibt zur Lebensqualität unter Lockdown-Bedingungen. Und ich glaube, es gibt jetzt einen ganz anderen Ernst und eine Sensibilität, vor allem auch bei Nichtbetroffenen, dass man das Thema gesamtgesellschaftlich jetzt mal angeht.
Das sagt voraufgezeichnet im Deutschlandfunk Diana Kinnert, CDU-Politikerin und zusammen mit Marc Bielefeld Autorin des Buchs Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Erschienen ist es bei Hoffmann und Campe. Dankeschön für das Gespräch, Frau Kinnert.
Vielen Dank.